Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 26. Januar 2026, kurz nach 22 Uhr. Damit auch die US-Börsen im wohlverdienten Feierabend. Und wie ich heute gesehen habe, heute vor 6 Jahren ist leider Kobe Bryant bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Also insofern das auch ein schlechter Tag. Generell muss man aber sagen, an der Börse, da läuft es zuletzt nicht so ganz rund. Wir sehen jetzt nicht gerade durchstartend steigende Kurse, aber auf der anderen Seite muss man sagen, alles in allem halten sich auch die Kursverluste in Grenzen. Wir sehen eher so eine zähe Seitwärtsbewegung, so ein bisschen so ein Sägezahnmarkt, könnte man vielleicht sagen. Und wenn man aber sich anschaut, dass zuvor die Kurse ja stark gestiegen sind, dann ist so etwas eigentlich recht positiv zu werten. Denn eigentlich ist es immer so, dass die Kurse erstmal sehr stark nach oben gehen, es dadurch dann zu Übertreibungen kommt und dann folgen dann eben Korrekturen, wo es dann eben selbst im Index mal 10, 15, in der Spitze bis zu 20% nach unten gehen kann. Und solche Korrekturphasen, die tun natürlich weh, weil es da kurzfristig auf die Mütze gibt. Und wenn man dann beispielsweise gehebelt long im Markt ist, dann kann man da ja am Ende sogar massiv Geld verlieren. Insofern sind solche Konsolidierungen, was im Prinzip Korrekturen über die Zeit sind, eigentlich die bessere Variante. Das heißt, der Markt geht dann so ein bisschen hoch, runter, immer hin und her, wie gesagt, so sägezahnartig. Und dadurch ja, fallen die Kurse aber nicht so stark, sondern es ist quasi eine Korrektur, wie gesagt, über die Zeit. Und so etwas sehen wir derzeit. Und dann muss man halt immer sagen, so Konsolidierungen, die gibt es natürlich im Aufwärts- und im Abwärtstrend, aber wir befinden uns natürlich übergeordnet in einem Aufwärtstrend. Und dementsprechend ist eigentlich davon auszugehen, nach dem alten, bekannten Börsianer-Motto, was ja auch Uli Hoeneß in der Vergangenheit immer gerne zitiert hat, The Trend is your friend, dass wenn diese Konsolidierung am Ende abgeschlossen sein wird, dass wir dann eher wieder steigende Kurse sehen. Zuletzt beim DAX hat man es dann auch so ein bisschen gesehen, aufgrund der ganzen Grönland-Thematik, die es da ja gab von Donald Trump. Da ist der DAX, der zuvor nach oben ausgebrochen war, wieder zurückgekommen. Aber im Prinzip war das genau der Pullback, den man charttechnisch ja so ein bisschen gebraucht hat. In den USA, wie gesagt, läuft das Ganze so ein bisschen seitwärts und alles in allem hält sich dann ja, die Freude natürlich über die Kursentwicklung in Grenzen, aber sie ist definitiv nicht so negativ. Anders sieht das bei den Kryptowährungen aus. Da hat Trump zuletzt natürlich mal wieder reingehauen. Die Kryptos, insbesondere der Bitcoin, war schon wieder auf dem Weg nach oben, in der Spitze über 97.000 US-Dollar vor wenigen Tagen. Jetzt sind wir eher so im Bereich 87.000 bis 88.000. Hier natürlich, wie gesagt, hat Trump nochmal reingehauen. Hinzu kommt, dass es jetzt neue Unsicherheiten gibt, was sicherlich auch die Aktienmärkte belasten kann, mit den Shutdown in den USA. Das heißt, ja, da geht mal wieder die Regierungsfinanzierung nicht sichergestellt, weil man sich da im Parlament nicht einig wird. Und ja, dann werden halt viele Bedienstete in den Zwangsurlaub, wenn man so will, geschickt. Später wird das dann nachgezahlt. In der Vergangenheit muss man sagen, solche Shutdowns hatten an den Märkten jetzt keine gravierenden Folgen. Ich denke auch, dass das diesmal nicht so der Fall sein wird. Allerdings muss man schon sagen, die Situation in den USA, man kriegt das ja teilweise hier mit, die ist schon recht angespannt, gerade da mit diesen ICE-Behörden. Und das ist auch der Grund, warum man sich hier auf diese Finanzierung nicht einigen kann. Denn damit der Haushalt ja, durchgehen kann, da braucht es eben auch ein paar Stimmen von den Seiten der Demokraten. Und die verweigern das zurzeit, weil sie sagen, sie möchten das Heimatschutzministerium da die Finanzierung zusammenstreichen, um eben hier ICE nicht weiter zu finanzieren. Und wie gesagt, da klemmt das zuerst ein bisschen. Allerdings gibt es auch schon Signale vom Präsidenten selbst, von Donald Trump, was ja eher unüblich ist, dass er hier so ein bisschen deeskalieren möchte wohl. Hat gestern ein Interview gegeben per Telefon dem Wall Street Journal und hat dort angedeutet, dass man bald ICE aus Minnesota abziehen könne. Ja, und wenn das natürlich passiert, dann könnte es sein, dass es dann auch wieder schnell zu einer Einigung kommt. Alles in allem wird dieser Shutdown daher, der jetzt droht, von vielen so ein bisschen höher gehangen, als es am Ende sein dürfte. Nichtsdestotrotz, die Wetten, dass es dazu kommt, die sind natürlich explodiert, bei Polymarket mittlerweile über 80% und kurzfristig kann das sicherlich eine kleine Belastung sein. Aber ich sag's mal so, wenn die Kryptos und der Aktienmarkt nach oben wollte, dann würde der Shutdown das nicht verhindern können, sondern vielleicht höchstens ein bisschen verzögern. Kommen wir damit aber zurück zum deutschen Markt und zum DAX und der war zunächst mal mehr oder weniger unverändert in der Eröffnung, so um den Nullpunkt. Dann ja, ging es im Laufe des Vormittags zusammen mit den US-Index-Futures so ein bisschen ins Minus, knappes halbes Prozent in der Spitze und im Tagesverlauf dann aber wieder nach oben. Und letztlich haben wir dann ein kleines Plus zum Handelsende gesehen. Etc. Schluss 18:32,37 Punkte oder 0,13% nach oben auf 24.933,08. Auf der Verliererseite die Aktien von MTU Aero Engines. die natürlich in den letzten Wochen und Monaten ja gelaufen sind wie geschnitten Brot und wo jetzt vor ein paar Tagen dann an der 400-Euro-Marke so eine kleine Korrektur auch angefangen hat. Die Aktie jetzt zurückgesetzt, heutiger Schlusskurs mit einem Minus von 1,5% bei 372, also immer noch in Schlagdistanz zu den alten Allzeithochs. Und generell sehe ich das Unternehmen und die Aktie sehr positiv. Denke, dass wir da bald auf neue Allzeithochs sehen können, aber kurzfristig könnte ich mir vorstellen, dass die Korrektur sogar noch einen Tick weitergeht. Vielleicht sehen wir noch Kurse im Bereich 350 oder darunter und dann würde ich hier wahrscheinlich zugreifen. Dann Airbus, ja, wenn man so will, passt das ja. MTU Aero Engines, wie der Name schon sagte, ja, Flugzeugmotoren, das Kerngeschäft. Airbus natürlich Flugzeuge, natürlich auch der Rüstungsbereich nicht zu vernachlässigen. Und die Airbus-Aktie, muss man sagen, auch in den letzten Monaten richtig gut gelaufen, hat sogar neue Allzeithochs über 220 Euro geschrieben vor kurzem und auch hier jetzt ein Rücksetzer aktuell noch knapp über der 200-Euro-Marke. Auch hier kann es sein, dass sich die Korrektur vielleicht noch ein bisschen ausweitet, wobei ich hier sagen würde, das absolute Tief, Korrekturtief trifft man natürlich nie, aber unter 200 Euro, so im Bereich 190, 200 Euro, da kann man hier sicherlich auch eher mal ein Bein, ein Fuß in die Tür stellen und eine erste kleine Position kaufen, als dass ich mich hier verrückt machen lassen und verkaufen würde. Und dann der Tagesverlierer Rheinmetall und das ist der Rüstungssektor generell natürlich und da bleibe ich bei meiner These, dass hier sehr, sehr vieles schon eingepreist wurde in den letzten Wochen und Monaten. Diese Aktien sind daher teuer. Rheinmetall möchte natürlich in den nächsten Jahren stark wachsen und es spricht derzeit auch wenig dagegen, dass das passiert, aber das hat man natürlich an der Börse auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Die Aktie ist zuletzt mehrfach auf über 2000 Euro gestiegen, konnte dann aber nicht weiter steigen, ist teilweise deutlicher zurückgesetzt. Hängt natürlich hier auch immer so ein bisschen von der aktuellen Tagespolitik ab. Jetzt gibt es ja wieder in Abu Dhabi Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Wenn es da natürlich mal zu einem positiven Ergebnis käme, also tatsächlich mal ein Waffenstillstand oder sogar ein Friedensvertrag zustande käme, dann könnte das sogar für einen kurzfristigen Ausverkauf bei solchen Rüstungsaktien sorgen. Alles in allem mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass ein Rheinmetall oder Hensoldt und wie sie alle heißen, komplett abstürzen. Das sehe ich tatsächlich nicht. Aber dass hier ja ein Rheinmetall in der Spitze mal bei 2000 war, dass die vielleicht nochmal in Richtung 1200 oder so zurückkommen könnte, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Allerdings kurzfristig zuletzt gab es immer wieder Bodenbildung oder ein Auffangnetz im Bereich so 1500 bis 1600 Euro. Das heißt, da müssten sie auch erstmal drunter, um dann noch tiefere Kursziele freizuschalten. Und wie gesagt, einen kompletten Absturz, einen Crash sehe ich nicht. Man muss ja mal schauen, wo die Aktie herkam oder herkommt. Aber ja, ich bin jetzt nicht mehr der ganz große Fan von diesen Rüstungsaktien. Zumal man auch sagen muss, bei allem, was wir derzeit erleben und diesen ganzen Umbrüchen weltweit, geopolitisch auch, ist es grundsätzlich auch richtig, dass Europa sich zukünftig mehr selbst verteidigen können muss, sich da nicht immer auf die Amerikaner verlassen kann. Aber wenn da in 3 Jahren ein anderer Präsident gewählt werden sollte, dann kann es auch sein, dass viele dieser jetzt groß aufgelegten und angekündigten Programme wieder zusammengestrichen werden. Denn was man auch nicht vergessen darf, das kostet eine Menge Geld und die europäischen Staaten, die stehen jetzt finanziell nicht gerade solide da. Ich glaube, es gibt nur wenige, die diese Maastricht-Kriterien, die es einstmals brauchte, um dem Euro beitreten zu können, derzeit noch erfüllen. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, wenn sich die Situation geopolitisch, weltpolitisch etwas beruhigt, vielleicht stirbt Putin ja auch irgendwann mal, geht auch schon auf die 80 zu, also er wird ja auch nicht ewig leben, dann könnte es durchaus sein, dass da wieder einiges auch zusammengestrichen wird und das könnte natürlich dann dafür sorgen, dass die Erwartungen an diese Rüstungsunternehmen viel zu hoch sind und dementsprechend die Aktien dann auch mal stärker unter Druck geraten. Aber soweit sind wir natürlich noch nicht, auch wenn ich mir das insbesondere, was einen Frieden in der Ukraine angeht, natürlich wünschen würde. Dann die Gewinnerseite E.ON, GEA Group und Bayer. E.ON ja, betreibt die Stromnetze in Deutschland, hatte die Aktie in der Vergangenheit schon öfter positiv besprochen. Sie ist zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen zurückgekommen, hatte ja einen Top so im Bereich 16,50 ausgeführt, so eine Art Doppeltop auch. Dann ging es mal zurück in Richtung 15. Ich hatte gesagt, zwischen 14 und 15 ist die Aktie für mich ein Kaufkandidat. Mittlerweile war sie in der Spitze über 17,50 Euro. Ist dann wieder ein bisschen zurückgesetzt. Heute haben die Bullen wieder zugegriffen. Alles in allem glaube ich, dass das Comeback von E.ON weitergehen wird. Ebenso wie es ja in der Vergangenheit ein Comeback bei Bankaktien wie Commerzbank oder Deutsche Bank gab. Und die Kursgewinne heute, die sehen natürlich gerade auch charttechnisch ganz gut aus. Dann GEA Group, Maschinenbauer, noch relativ neu im DAX. Und wie immer oder wie fast immer, nachdem eine Aktie neu in den DAX gekommen ist, ist die erstmal auf Tauchstation gegangen. So war es auch hier, kein Wunder. Das liegt auch ein bisschen daran, wie das eben passiert. Denn eine Aktie, um in den DAX zu kommen, muss man natürlich eine gewisse Market Cap haben, ein gewisses Handelsvolumen aufweisen und so weiter. Es gibt diese Kriterien, kann sich ja jeder anschauen. Problem ist aber, den Ausbau oder den Zuwachs am Market Cap, der geht natürlich einher in der Regel mit einem Kursanstieg, also einem starken Kursanstieg. Und das heißt, solche Aktien kommen meistens dann auch in den DAX, wenn sie zuvor 2-3 Jahre sehr, sehr gut gelaufen sind. Ja, und wenn sie dann natürlich mal im DAX sind, teilweise gibt es dann am Ende auch nochmal so einen Spike nach oben, weil einige dann schon drauf wetten, dass die bald in den DAX kommen. Und wenn sie dann im DAX sind, dann gibt es dann erstmal Gewinnmitnahmen aufgrund dieser langjährigen Rallye. Und deswegen meistens keine gute Idee, die DAX-Aufsteiger ja im Zuge des Aufstiegs zu kaufen. Wenn, müsste man da vorher dran sein, wie gesagt. Ja, so war es auch bei GEA. Die Aktie in der Spitze bei fast 70 Euro ist dann deutlicher zurückgekommen, teilweise unter 55 gefallen. Jetzt zuletzt hat sie sich wieder berappelt. Alles in allem ein solides Unternehmen, Maschinenbauer, wie gesagt. Ich würde die Aktie jetzt nicht, nachdem sie es zuletzt deutlich erholt hat, sofort kaufen bei über 60 Euro. Aber wenn die nochmal zurücksetzt, vielleicht in Richtung 60 oder knapp darunter, dann könnte man sich hier auch überlegen, einen Fuß in die Tür zu stellen. Und dann der Tagesgewinner, die Aktie von Bayer. Da läuft zuletzt ja, wenn man so will, rund nach jahrelangem Siechtum aufgrund dieser ja vermaledeiten Monsanto-Übernahme hat man hier zuletzt positive Nachrichten aus den USA bekommen. Der Supreme Court will sich des Falls annehmen. Ich hatte darüber zuletzt berichtet. Und die Aktie, die kennt seitdem kein Halten mehr. Wenn man sich anschaut, ist noch nicht so lange her. Da ist die da unten rumgekrebst, vor etwa 6 Monaten oder weniger wie 6 Monaten war es noch im Bereich von 25 Euro. Dann, wenn man so will, im vergangenen Jahr teilweise auch, aber dann auch nochmal im April 2025 war natürlich dieser Steuercrash da, wo Trump mit seinen Zöllen da kam, reziproken Zöllencrash, Liberation Day Crash kann man es vielleicht am besten nennen. Da gab es die Aktie teilweise sogar unter 20. Aktuell kostet sie 46, heute ein Plus von über 4%. Die Aktie läuft kurzfristig natürlich ein bisschen heiß, wenn man sich anschaut. Die hat jetzt alleine seit Anfang November sich von etwa 26 auf 46 nahezu verdoppelt. Also das ist schon sehr, sehr steil nach oben. Da kann es jederzeit auch mal Gewinnmitnahmen geben. Im Zuge von solchen Gewinnmitnahmen kann es auch mal 10% oder 12% nach unten rauschen. Aber aus meiner Sicht, wer Bayer hat, sollte drinbleiben. Wer sie nicht hat, sollte auf so einen Tag hoffen und dann versuchen, hier den Dip zu kaufen. Denn übergeordnet glaube ich, dass das eine längerfristige Comeback-Story ist, die jetzt gerade mal angefangen hat, so ein bisschen zu laufen. Dann weiter zum MDAX. Heute haben wir ein Handelsende mit einem Plus von 80,13 Punkten, 0,25%, 31.826,25. Der Chart generell sieht unverändert eigentlich ganz gut aus, was den Index angeht. Wir haben die Kursziele, die ich genannt hatte, so im Bereich 32.000 bis 32.500, die ein Kaufsignal aus der Vergangenheit aufs Tableau gebracht hat. Die haben wir kürzlich abgearbeitet, deswegen atmet der Index jetzt so ein bisschen durch, ein bisschen aus auch, typische Konsolidierung. Aber ich glaube, das ist nur eine Vorbereitung für einen nächsten Anstieg nach oben. Und das sollte dann auch viele Einzelaktien wieder beflügeln. Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite heute Renk und Hensoldt. Wie gesagt, Rüstung, Rheinmetall im DAX ja auch unter Druck. Airbus, wo er auch Rüstungsgeschäft hat, ebenfalls. Also kein Wunder, das war heute nicht gesucht. Und dann Kion Group, die zuletzt auch sehr, sehr gut gelaufen sind. Und da gab es dann jetzt auch mal wieder ein paar Gewinnmitnahmen. Man muss auch sehen, Kion Group Logistiker, wenn man so will, da läuft es besser, muss man sagen, aber noch nicht natürlich wie zu absoluten Top-Zeiten. Die Aktie ist aber zuletzt teilweise auf über 70 gestiegen. Das war natürlich ein kräftiger Schluck aus der Pulle, ein bisschen des Guten zu viel vielleicht auch. Und deswegen haben wir jetzt in den letzten, muss man schon sagen, Tagen, vielleicht sogar Wochen eine Korrektur gesehen. Ausgehend von über 70 ging es da teilweise in den Bereich 61 zurück. Und zwischenzeitlich dann auch wieder nach oben, jetzt wieder nach unten, pendelt sich so ein bisschen aus. Auch hier würde ich sagen, Korrekturpotenzial hat die Aktie noch so in dem Bereich 60, knapp unter 60. Und dann könnte man hier, wenn man denn Interesse an dem Titel hat, mal versuchen, zumindest mal eine erste kleine Position aufzubauen. Die Gewinnerseite, Nemetschek, Aroundtown und Puma. Nemetschek zuletzt auch stark unter Druck geraten. Hier so ein bisschen das Problem, es ist ein Weltklasse-Unternehmen, Bau- und Architektursoftware, Überlebender des neuen Marktes. Aber die Aktie war halt sehr, sehr teuer. Dann galt sie auch hier so ein bisschen als KI-Verlierer, genau wie ja in den USA viele Aktien mittlerweile als KI-Verlierer gespielt werden aus diesem Software-as-a-Service-Segment und dementsprechend fiel sie dann jetzt zuletzt wie ein Stein von knapp unter 140 auf im Tief, so etwa 72,50, also fast halbiert und das innerhalb, wie gesagt, kurzer Zeit. Jetzt versuchen die Bullen so ein bisschen dagegen zu halten, ein kleines Comeback, aber man muss sagen, alles, was so bis in den Bereich 85, 90 geht, ist eigentlich erstmal nur ein kleiner Comeback-Versuch von unten und ändert am übergeordnet kurzfristig eher bärischen Bild nichts. Längerfristig muss ich aber sagen, glaube ich, dass Nemetschek ja weiter seine Branche Bau- und Architektursoftware dominieren wird, dass man hier weiter stark wachsen wird, dass man es auch schaffen wird, hier von KI zu profitieren auf jeden Fall und kein KI-Verlierer sein wird, genauso wenig wie Adobe, Salesforce und wie sie alle heißen. Und dementsprechend könnte das eine interessante Chance sein, wobei man natürlich aufpassen muss, wenn sich eine Aktie quasi innerhalb kurzer Zeit fast halbiert. Ja, da muss man halt immer aufpassen, da nicht in ein fallendes Messer zu greifen. Deswegen würde ich auf eine Bodenbildung warten. Die Tiefskurse hatten wir zuletzt so im Bereich 72, 73. Jetzt sind wir wieder hochgestiegen. Allein heute ja fast 5% zugelegt auf über 80. Kann also durchaus sein, dass wir nochmal in den Bereich dieser Tiefskurse eintauchen. Und da sollte man sich das Ganze dann sehr genau anschauen und vielleicht auch mal hier eine erste Position kaufen, aber noch nicht gleich voll reingehen, weil es natürlich auch durchaus möglich ist, dass die Aktie am Ende doch noch eine Etage tiefer fällt. Dann Aroundtown, zuletzt auch unter Druck geraten. Immobilienunternehmen in Luxemburg ansässig, aber natürlich in Deutschland hauptsächlich operativ tätig. Hier heute der Kurstreiber, ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm. Ich glaube, 250 Millionen Euro möchte man in Aktienrückkäufe stecken. Das kam an der Börse natürlich gut an. Die Aktie war teilweise auch noch etwas mehr im Plus. Am Handelsende waren es immer noch knapp 6%. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Aktie hat es zuletzt arg gebeutelt. Kein Wunder angesichts der Situation ja in Europa auch an den Anleihemärkten, wo Deutschland sich ja jetzt auch extrem stark verschuldet unter der Merz-Regierung, was dann auch in Deutschland die Zinsen natürlich nach oben getrieben hat, wo es jetzt dann auch wenig Aussichten gibt, dass die EZB weiter an der Zinsschraube nach unten drehen sollte. Und das hat natürlich den Immobiliensektor belastet. Auch eine Vonovia im DAX zuletzt ja nicht gut gelaufen. Und so kleinere Unternehmen wie Aroundtown, die trifft es dann natürlich härter. Zwischenzeitlich war die Aktie mal bis 3,50 Euro gestiegen, jetzt innerhalb kurzer Zeit unter 2,50 Euro gefallen. Dank des angekündigten Aktienrückkaufprogramms jetzt eine kleine Erholung. Aber ob das jetzt nachhaltig ist, muss man sehen. Generell finde ich das Unternehmen allerdings spannend im Immobiliensektor. Hat in der Vergangenheit haben wir da auch schon im Börsenbrief den einen oder anderen Trade gemacht, haben da aber auch rechtzeitig Gewinne mitgenommen. Und haben die Aktie derzeit daher unter Beobachtung. Und dann Puma, zuletzt sehr gut gelaufen, weil es da heiße Übernahmegerüchte gab. Und die haben sich dann zuletzt so ein bisschen zerschlagen, was dann auch zu einem Ausverkauf der Aktie wieder geführt hat, die sich zwischenzeitlich ja mal bis auf 25 Euro nach oben bewegt hatte. Und heute dann das Comeback, wenn man so will. Anscheinend bleibt es auch dabei, dass Puma durchaus ein Übernahmekandidat ist. Und heute dann ein Plus von 16-17%, kann natürlich jetzt nur einen Teil der Verluste der letzten Tage aufholen, aber immerhin, generell muss man auch sagen, Puma steht natürlich alles andere als gut da, die ganze Branche hat auch Probleme, wenn man sich Adidas anschaut, wenn man sich insbesondere auch Nike anschaut, selbst On hatte zuletzt ja, wenn man sich die Aktie angeschaut hat, nicht mehr die Performance halten können, die man zuvor noch hingelegt hat. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, diese großen Unternehmen, die haben schon einige Krisen überlebt und auch Puma mit einem neuen Chef jetzt, der von Adidas auch kam, könnte natürlich auch aus dieser Krise am Ende gestärkt hervorgehen, ob jetzt mit oder über oder ohne Übernahme. Und vor diesem Hintergrund ist das durchaus eine Aktie, die man sich auf die Watchlist packen kann als Turnaround-Kandidat. Aber man muss auch ganz klar sagen, aktuell ist da von einem Turnaround noch wenig zu sehen und das ist eher spekulativ getrieben. Mal geht's nach oben mit Übernahmengerüchten. Dann wieder nach unten. Also da muss man schon sehr, sehr genau aufpassen. Ein Paradies vielleicht für Trader. Aber ansonsten, wenn man da nicht sich den ganzen Tag vor dem Bildschirm hängen will, dann sollte man solche Aktien vielleicht erstmal so ein bisschen außen vor lassen. Dann weiter zum SDAX, der heute einen Plus von 72,49 Punkten oder 0,4% verzeichnet hat. 18.375,31. Verliererseite Elmos Semiconductor, SMA Solar und Verve Group. Elmos Semiconductor aus dem Chip-Bereich hatte ich ja auf dem Eigenkapitalforum getroffen. Die Verantwortlichen haben mich danach sehr positiv über das Unternehmen geäußert. Man muss sagen, wir machen ja in erster Linie Chips für Autos. Das sind auch jetzt keine besonders teuren Chips. Entschuldigung, einen kleinen Frosch im Hals gehabt. Aber es werden natürlich im Auto mittlerweile immer mehr Chips verbaut, 30 bis 35 und mehr. Und da macht natürlich dann irgendwann Kleinvieh auch Mist. Man hatte in der Vergangenheit das Problem, dass das Unternehmen nicht besonders effizient aufgestellt war. Das hat man jetzt mehr und mehr verändert und will da auch noch weitere Veränderungen vornehmen, weil man zum Beispiel Chips entwickelt, dann in Asien produzieren lässt, dann gehen die zurück quasi zu Elmos nach Deutschland und werden dann beispielsweise auch wieder nach China verschickt. Und deswegen hat man vor, in China eine eigene Tochter, wenn man so will, ins Leben zu rufen, damit dann, wenn das in Asien produziert wird, es nur noch nach China geschickt werden muss, also in Asien dann bleibt. und man sich so auch Kosten spart für den Transport. Natürlich auch geschwindigkeitsmäßig geht das alles schneller und einfacher und die Arbeitskräfte sind wahrscheinlich in Asien auch günstiger. Also da versucht man jetzt hier zu optimieren und ja, wenn das alles gut geht und man hat da bisher auch schon einiges geschafft, dann dürfte das dafür sorgen, dass das Unternehmen noch effizienter wird, dass da noch mehr Umsatz und besonders auch Gewinnwachstum zu sehen ist und das könnte dazu führen, dass die Aktie eben noch weiter steigt. Ich hatte in der Vergangenheit gesagt, wenn sie über 100 Euro steigt, generiert sie ein Kaufsignal mit Kursziel 120 bis 125. Das hat sie zuletzt geschafft. Auch der heutige Kursrücksetzer ändert daran nichts. Knapp 3% ging es heute nach unten, aber die Aktie immer noch im Bereich von so etwa 106,50 Euro, 106,60 Euro und alles in allem sieht das gut aus. Dann SMA Solar, in der Vergangenheit ja perfekt getroffen, zunächst den Anstieg nach oben mitmachen können, dann quasi am Top auf die Short-Seite auch gewechselt. Die Aktie ist dann auch zusammengebrochen, sogar noch stärker, als ich das vermutet hätte und jetzt zuletzt dann aber eine schöne Monster-Rally, die aber aus meiner Sicht fundamental nicht unbedingt den ganz großen Background hatte. Das war auch sehr, sehr spekulativ getrieben. Aber ja, so ist es dann halt und die Aktie schön gelaufen. Jetzt aber ist sie ein bisschen unter Druck, auch aufgrund der Rohstoffpreise. Denn insbesondere in der Solarbranche braucht man sehr, sehr viel Silber. Und der Silberpreis, der war heute im Top bei 117 Dollar und mehr die Unze. Ist dann auch wieder ein bisschen zurückgekommen Richtung 110. Aber das sind immer noch wahnsinnige Kurse. Ich glaube, Silber war bis dato noch nie über 100 Dollar. Und vor diesem Hintergrund muss man ganz klar sagen, das könnte natürlich eine Belastung für diese Branche sein oder werden zumindest. Und da sind natürlich Kursverluste oder Gewinnmitnahmen bei einer Aktie wie SMA Solar durchaus verständlich. Wenngleich man sagen muss, SMA Solar baut ja eher Wechselrichter, aber natürlich schlägt das dann auch durch. Also wenn natürlich die Solarzellenproduzenten Probleme haben, dann verkaufen die weniger und dann schlägt das dann irgendwann auch auf die Wechselrichterhersteller durch, auch wenn die natürlich jetzt nicht unbedingt so stark vom Silberpreis abhängig sind wie die Solarzellen- und Solarmodulproduzenten. Ja, und Verve Group, dazu muss man eigentlich wenig sagen. Die Aktie, ja, zuletzt mehr oder weniger im freien Fall, gab zwischenzeitlich ja auch immer wieder die ein oder andere Horrormeldung, Gewinnwarnung und so weiter, hat dann zwischenzeitlich natürlich auch immer wieder versucht, sich so ein bisschen zu berappeln, aber alles in allem ist die Aktie, ja, wie gesagt, böse abgestürzt, ist noch nicht so lange her, stand sie über 4 Euro, jetzt weit unter 2, also mehr als halbiert und wenn man sich einen noch längerfristigen Chart anschaut, wo die dann herkommt, im Top da über 6 Euro, dann muss man sagen, dann war das bisher kein gutes Investment. Das Einzige, was man vielleicht aussagen kann in der Vergangenheit, war immer so im Bereich, ja, spätestens zwischen so 80 Cent und einem Euro hat sie meistens seinen Boden gefunden. Und ja, aber selbst bis dahin wäre ja nochmal fast eine Halbierung. Also insofern aktuell muss man da wohl nicht viel machen. Die Gewinnerseite dann, Nagaro, MBB und Friedrich Vorwerk. Nagaro muss man sagen, heute zwar mit einem schönen Plus, übergeordnet aber auch schwach. Und das Unternehmen gefällt mir nach wie vor nicht. Der ganze Vorstand ist mir doch suspekt. Insbesondere auch, weil er in der Vergangenheit seine Anteilseigner, wenn man so will, so ein bisschen belogen hat. Es gab eine Short-Attacke auf das Unternehmen, auf die Aktie. Dann hatte man angefragt, ja, wie sieht das aus? Warum stürzen sich die Shortseller auf euch? Ist da irgendwas Negatives, was bald gemeldet werden müsste? Der Vorstand hat gesagt, nein. Und wenige Tage später auf dem Kapitalmarkttag, ist auch schon 2-3 Jahre her, aber trotzdem, sowas prägt sich einem ein. Gab es dann eine massive Gewinnwarnung, die Aktie stürzte ab. Also ein Unternehmen, was so mit seinen Anteilseignern kommuniziert, da wollte ich kein Anteilseigner sein. Dann MBB hatte ich auch auf dem Eigenkapitalforum getroffen. Auch die Tochter Aumann hier hervorgehoben, die sehr interessant sein könnte. Die Aktie hat sich ja zuletzt auch sehr positiv entwickelt von Kursen im Bereich so 10, 11 Euro mittlerweile Richtung 14, wobei bei Aumann sicherlich noch mehr geht. Aber MBB heute dann auch mit Vorlage von Zahlen, die sind alles in allem sehr, sehr gut ausgefallen und dementsprechend die Aktie teilweise auch noch mehr im Plus, über 6%. Am Handelsende waren es immerhin 5,5 bei 211 Euro. Man muss aber auch sagen, auf dem Eigenkapitalforum hat der MBB gesagt, so den Net Asset Value, den sehen Sie so im Bereich etwas oberhalb von 200 Euro. Kann natürlich sein, dass er seitdem auch noch ein bisschen gestiegen ist. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Nichtsdestotrotz, er wird jetzt nicht 30-40% höher liegen als im November. Und insofern, ja, scheint die Aktie jetzt so langsam auch ein bisschen ausgereizt, nachdem sie lange Zeit eher zu günstig war. Aber generell, wenn MBB mal deutlicher korrigieren sollte, dann werde ich mir die Aktie definitiv auch näher anschauen. Denn alles, was sie dort auf dem Eigenkapitalforum so gesagt haben, das hat mir auch insgesamt ganz gut gefallen. Und deswegen habe ich die Aktie ohnehin auf meine Watchlist gepackt. Ja, und dann der Tagesgewinner Friedrich Vorwerk auch auf dem Eigenkapitalforum getroffen. Die haben in der Vergangenheit ja von der Wasserstoffinfrastruktur, die in Deutschland aufgebaut werden sollte oder aufgebaut wurde, stark profitiert. Jetzt aber gehen sie zum Teil auch ja, wenn man so will, in den Rüstungsbereich. Und das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Und zwar ist es so, dass innerhalb der NATO, da gibt es natürlich ja, gewisse Einrichtungen, gerade auch was die Luftwaffe angeht. Und da braucht man natürlich Kerosin und so weiter. Und die sind da zum Teil miteinander verbunden durch entsprechende Leitungen. Aber gerade Osteuropa, die ja noch relativ neu in der NATO sind, da gibt es diese Verbindungen noch nicht. Die müssen ausgebaut werden. Und das ist auch so ein Thema, Rüstungsinfrastruktur, die da ausgebaut werden soll. Wir hatten ja am Anfang schon die Rüstungswerte. Und Friedrich Vorwerk ist in diesem Bereich unterwegs, kann das stemmen, hat da auch sich ja im Prinzip beworben um gewisse Projekte. Und der Vorstand hat, wie gesagt, auf dem Eigenkapitalforum, wie schon auch im Jahr davor, wo ich die auch getroffen hatte, einen guten Eindruck gemacht. Auf dem Eigenkapitalforum wurde so ein bisschen kritisiert, dass der Finanzvorstand, der das Unternehmen dort auch vertreten hat, selbst ein paar Aktien verkauft hat. Allerdings muss man auch sagen, der CEO hat auch ein paar Aktien verkauft, hält aber immer noch ein relativ großes Paket. Und alles in allem muss man eben auch mal sagen, auch ein Bill Gates hat über Jahre Microsoft-Aktien verkauft, weil man letztlich, wenn man irgendwas bezahlen muss, beispielsweise nur Lebensmittel im Supermarkt, die kann man halt nicht mit Microsoft oder mit Friedrich Vorwerk-Aktien bezahlen. Da braucht man Euro beziehungsweise in den USA Dollar beziehungsweise in Japan Yen und so weiter. Und da muss man eben vielleicht auch mal ein bisschen was zu Geld machen. Zudem muss man natürlich sein Kapital auch vielleicht mal ein bisschen streuen, wenn man jetzt All-In Friedrich Vorwerk ist, weil man eben da Finanzchef ist und so weiter, dass man da vielleicht auch mal in andere Unternehmen investiert, in andere Aktien investiert. Also das ist eigentlich ganz normal und das war jetzt nicht im größeren Umfang. Und insofern habe ich das auch nicht so kritisch gesehen. Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass es hier ein paar Insider-Verkäufe gab, die ich aber nicht so kritisch bewerte. Und auch das hat sich jetzt so langsam als richtig herauskristallisiert. Dann der TecDAX, nach wie vor zwischen 3.900 und 4.000 hach gedeckelt. Da kommt er auch nicht drüber. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Elmos Semiconductor, SMA Solar und Hensoldt, haben wir alle drei schon besprochen. Gewinnerseite Eckert und Ziegler, Nagaro, Nemetschek. Nemetschek, Nagaro hatten wir auch. Bleibt noch Eckert und Ziegler, die ich auch auf dem Eigenkapitalforum getroffen habe. Und da muss man sagen, die Aktie ist ja zuletzt deutlicher zurückgekommen. Gab ja zwischenzeitlich auch mal einen Aktiensplit. Also ganz so stark ist sie nicht abgestürzt, aber doch zuletzt von Kursen, ja, wie wir sie noch im, was war das hier, Juli, ja, oder ja doch Juli gesehen haben, bei über 23 Euro auf dem Tief, dann da unten etwa 15 oder unter 15, jetzt so ein bisschen berappelt. Und auch hier muss man sagen, auf dem Eigenkapitalforum hat der CEO, der vor Ort war, einen guten Eindruck gemacht, hat hier einen durchaus positiven mittelfristigen Ausblick gegeben, hat aber auch gesagt, kurzfristig wird das Unternehmen jetzt nicht wachsen wie Hölle. Das wird alles ein bisschen Zeit brauchen, aber so langsam scheint sich das auszuspielen. Die Aktie scheint so ein kleines Comeback hinlegen zu können. Heute ein Plus von fast 4%. Und übergeordnet muss man natürlich auch sagen, Eckert und Ziegler, ja, ein so ein bisschen familiengeführtes Unternehmen. Andreas Eckert war ja lange der CEO dort und der ist da immer noch sehr stark auch involviert, auch wenn er jetzt nicht mehr im operativen Geschäft tätig ist. Und solange er da immer noch so ein bisschen, ja, mit draufschaut, glaube ich, wird dieses Unternehmen und diese Aktie sich mittellangfristig immer recht positiv entwickeln können. Dann zu den USA und hier zunächst zum Dow Jones. Der hat zuletzt auch ein bisschen korrigiert, aber alles in allem sieht das immer noch positiv aus. Heute natürlich besonders positiv, denn es gab ein Plus von 313,69 Punkten oder 0,64% auf 49.412,40 Punkte. Das ist wieder nahe Allzeithoch, wenn auch nicht ganz auf Allzeithoch, aber die 50.000er Marke ist natürlich auch in Schlagdistanz. Bisher haben wir die ja noch nicht gesehen. Sieht also alles in allem übergeordnet gut aus. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute United Health Group. Da haben ja viele auf ein Comeback gewettet. Ich habe mich da immer so ein bisschen bedeckt gehalten. Ich kann diesen amerikanischen Gesundheitssektor nicht so besonders gut einschätzen, gerade auch was diese Krankenversicherungen dort angeht und wie die da aufgestellt sind und ihre Geschäfte machen. Fakt ist, es gab hier in der Vergangenheit auch Betrugsvorwürfe und das ist halt immer sehr, sehr kritisch, zumal man sagen muss, wenn die ja wirklich aufgrund von Betrügereien ja, jahrelang sehr, sehr gute Zahlen ausgewiesen haben, dann wird das in Zukunft schwerer werden, das zu schaffen, weil ja natürlich jetzt das mehr im Fokus steht und man diese Betrügereien dann nicht mehr machen kann. Also alles in allem, wie gesagt, sehr, sehr diffizil, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Man muss sagen, gegenüber den Tiefskursen hat sich die Aktie natürlich zwischenzeitlich auch deutlich berappeln können, aber sie ist natürlich immer noch weit unter den Höchstkursen und ob es hier ein vollständiges Comeback gibt und wie lange das dauert, das steht in den Sternen. Positiv sicherlich, dass Warren Buffett mit Berkshire Hathaway hier noch zugegriffen hat vor ein paar Monaten. Das hat der Aktie sicherlich kurzfristig auch ein bisschen geholfen. Nichtsdestotrotz, auch Buffett hatte in der Vergangenheit schon Fehlgriffe und ja, ich bin halt kein großer Fan von United Health. Dann Boeing, heute mit einem Rücksetzer von etwa 1,5%. Boeing, da bin ich hingegen ein sehr, sehr großer Fan. Die Aktie war zuletzt mega im Steigflug, war noch im November, Ende November letzten Jahres bei etwa 180, dann in der Spitze auf über 250 gestiegen. Jetzt korrigiert, konsolidiert sie so ein bisschen. Das ist eigentlich ganz normal, selbst wenn es hier nochmal in Richtung 235, 240 gehen würde, wäre das kein Beinbruch und aus meiner Sicht immer noch eine gute Einstiegs- oder Nachkaufchance. Denn ich traue Boeing zwar jetzt auch nicht kurzfristig, muss man schon sagen, ein vollständiges Comeback zu, aber mittellangfristig. Und das würde bedeuten, in der Spitze hatte die Aktie Kurse über $400 und da kann sie sicherlich über kurz oder lang wieder hin. Allerdings, es wird sicherlich etwas Zeit brauchen. Und der Tagesverlierer, die Aktie von 3M, die hatte in der Vergangenheit natürlich auch zu leiden. Man hatte ja hier diese Ohrenschützer auch fürs Militär produziert und den Verkauf, wo sich dann herausgestellt hat, dass die nicht so sauber funktioniert haben. Einige US Army Angehörige haben daraufhin sogar ihr Gehör verloren. Das ist natürlich alles andere als schön. Und ja, dann hat man auch noch versucht, sich dieser Schadenersatzklagen, die dann fertig geworden sind, zu entledigen, was dann aber, wo US-Gerichte dann einen Riegel vorgeschoben haben. Die Aktie seinerzeit aufgrund dieses Skandals und anderer Dinge von $260 im Top auf ja, etwa $85 im Tief wirklich komplett gefallen, fast getrittelt. Aber seitdem bewegt sich wieder auf dem Weg nach oben. Der Abwärtstrend, den man hier lange hatte, ist mittlerweile auch Geschichte. Und das heißt, die Aktie sollte sich mittelfristig wieder weiter nach oben orientieren. Heute gab es Gewinnmitnahmen, ein Minus von 2%. Aber im Kontext gesehen, wenn man sich anschaut, dass die Aktie sich zuletzt sehr, sehr gut entwickelt hat, ist das eigentlich kein Problem. Dann die Gewinnerseite, Caterpillar, Apple, Cisco. Generell heute die Tech-Werte, mit Ausnahme wieder vielleicht von Nvidia, eher auf der Gewinnerseite. Apple, wie gesagt, großer Gewinner mit einem Plus von 3%, war auch sogar zwischenzeitlich noch ein Tick mehr. Cisco Systems auf der Gewinnerseite, Microsoft auf der Gewinnerseite. Also der Tech-Sektor scheint jetzt, kurz bevor die Berichtssaison ihren Höhepunkt erreicht, wo dann auch die ganzen Tech-Werte mit Quartalszahlen kommen, wieder mehr en vogue zu sein. Das ist schon mal sehr positiv. Und darüber hinaus dann Caterpillar, die ja auch ein KI-Gewinner sind, wie sie das ja selber auf der CES in Las Vegas teilweise auch gesagt haben, weil eben in den USA Rechenzentrum für KI gebaut wird. Und die brauchen natürlich Strom, sodass die Energiebranche auch ein großer Gewinner ist. Aber die müssen natürlich auch gebaut werden. Das heißt, da braucht man die Baumaschinen von Caterpillar. Hinzu kommt natürlich auch noch der Boom im Rohstoffsektor, wenn natürlich die Edelmetallpreise und andere Rohstoffpreise, Aluminium und so weiter, durch die Decke gehen, dann läuft es da eben auch gut. Dann wird auch da, werden die Maschinen von Caterpillar verstärkt eingesetzt, gebraucht und von daher die Aktie, wie gesagt, nahe Allzeithoch und generell eine wirklich sehr, sehr gute Aktie in den letzten Jahren gewesen. Ja, ansonsten Cisco, da muss man jetzt nicht allzu viel zu sagen. Die Aktie zuletzt tendenziell ja mit klarer Aufwärtstendenz, war teilweise über 80, hat dann ein bisschen zurückgesetzt und jetzt berappelt sie sich wieder, ist nahe wieder an den alten Höchstkursen dran. Die ganz alten Höchstkurse aus dem Jahr 2000, die sind, glaube ich, noch ein bisschen höher, aber dennoch Cisco, wie gesagt, das sieht jetzt wieder deutlich besser aus. Die sind wieder auf einem guten Weg. Dann der S&P 500, heute mit einem Plus von 34,62 Punkten oder einem halben Prozent, 6950,23. Auch hier muss man sagen, in Schlagdistanz zum Allzeithoch, im Schlagdistanz zur 7000er Marke, aber ja, so richtig angegriffen haben die Bullen die noch nicht. Also sie zieren sich noch ein bisschen, das ist also auch ganz normal in solchen Konsolidierungsphasen, die wir jetzt eben sehen. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, Darden Restaurants, Intel und The Trade Desk. Jetzt kann es natürlich aktuell sein, ich habe nicht alles da im Blick, dass es da teilweise auch Quartalszahlen gab. Gerade Darden Restaurants, wie der Name schon sagt, Restaurantkette, die sind in den USA zum Teil in den letzten Jahren, muss man auch wirklich schon sagen, sehr, sehr gut gelaufen. Texas Roadhouse und so weiter kann man sich auch mal anschauen. Auch Darden Restaurants war eigentlich eine gute Aktie. Zwischenzeitlich schon mal deutlicher zurückgekommen, zuletzt stark nach oben. Jetzt kräftige Korrektur in den letzten Tagen. Muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Hängt natürlich auch von der Konjunkturentwicklung in den USA ab. Und man sieht das ja auch bei den Fastfood-Ketten wie McDonald's oder eben Chipotle Mexican Grill, die zwischenzeitlich auch deutlicher zurückgekommen sind. Weil die Amerikaner sagen, okay, das Leben ist so teuer geworden, da sparen sie sich selbst den Besuch des Fastfood-Restaurants und natürlich dann erst recht etwas bessere Restaurants, wie sie vielleicht andere anbieten. Dann Intel, da gab es zuletzt Quartalszahlen, die waren eigentlich recht gut, besser als erwartet, aber die Aktie hatte zuvor halt so stark zugelegt, dass eigentlich klar war, dass es wahrscheinlich im Zuge von Quartalszahlen zu deutlichen Gewinnmitnahmen kommen würde. Genau das ist passiert. Ich hatte im Takt die Frage, wie tief kann es da gehen? Ich hatte gesagt, so optimal Kaufkurse wären vielleicht im Bereich $40 bis $45, wobei ich nicht weiß, ob wir so tief fallen. Nun heute nochmal ein dickes Minus von fast 6%, 42,49 der Schlusskurs. Das ist also jetzt genau diese Range und ja, wer da schon immer mal dabei sein wollte, der kann sich das jetzt sicherlich mal näher anschauen. Allerdings muss man auch sagen, nach so einem heftigen kurzfristigen Abverkauf ist das immer sehr riskant. Und die Aktie kann durchaus auch noch ein, zwei schwache Tage hinlegen und vielleicht kurz unter die 40 Dollar dippen. Nichtsdestotrotz, wenn man hier rein will, dann ist es besser, das jetzt zu tun oder in den nächsten ein, zwei Tagen zu tun, als es noch vor wenigen Tagen getan zu haben, als die Aktie teilweise über 50 Dollar und mehr notiert hat. Ja, und The Trade Desk, da gab es ja in dem Webinar, was ich am Freitag gehalten habe, auch eine Frage dazu, ob man die als KI-Verlierer sehen kann. Ich hatte das verneint, also grundsätzlich mag das hier auch ein Narrativ sein, oder das sehe ich hier nicht als das Dominierende an. Das Problem bei The Trade Desk ist einfach, dass die in der Vergangenheit Managementfehler gemacht haben. Das haben sie auch selber eingestanden. Zudem war die Aktie priced for perfection, und wenn man natürlich priced for perfection ist und dann irgendwelche Fehler macht, dann kommt das nicht gut an und dementsprechend ist die Aktie unter Druck geraten. Hat in der Vergangenheit gesagt, so im Bereich 30 bis 32 Dollar, da ist sie auch fundamental eigentlich langsam wieder interessant. Da kommen wir jetzt auch immer näher hin. Heute ein Minus von 7,5%, 33,81 der Schlusskurs. Also das muss man im Auge behalten, aber das könnte bald auch eine Chance sein. Die Gewinnerseite: Baker Hughes, Datadog und Arista Network. Ja, Baker Hughes kommt natürlich aus dem Ölbereich und da muss man eigentlich immer nur auf den Ölpreis schauen und weiß, was mit den Ölwerten ist. Jetzt muss man sagen, heute okay, der Ölpreis eher ein bisschen rückläufig, etwa 1% haben sowohl Brent als auch WTI verloren. Aber in den Tagen zuvor ist natürlich der Ölpreis hier stärker angestiegen. Hinzu kommt auch der Gaspreis, Henry Hub in den USA beispielsweise, zuletzt natürlich sehr gut gelaufen. Und viele dieser Ölunternehmen haben natürlich auch einen Fuß im Gasgeschäft. Und wie gesagt, das muss man vielleicht dann auch noch ein bisschen sich mit anschauen. Alles in allem auf jeden Fall Baker Hughes heute drittgrößter Gewinner im S&P 500 und generell ein Unternehmen aus dem, ja, hauptsächlich Öl, aber auch Gassektor, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Und auch vom Chart her muss man sagen, sieht das absolut gut derzeit aus. Die Aktie neues Allzeithoch, zuletzt auch ja über die Marke von 51 Dollar, wo es einen charttechnischen Widerstand gab, ausgebrochen. Jetzt mit neuem Allzeithoch, klar, es kann immer mal wieder auch ein schwacher Tag dazwischen kommen, aber prinzipiell hat die Aktie Platz Richtung 60 Dollar. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel nach dem heutigen Kurssprung. Und anschließend kann es aber hier auch durchaus weitergehen in Richtung 72 bis 75 Dollar. Dann zweitgrößter Gewinner Datadog. Die Aktie zwischenzeitlich immer mal wieder sehr volatil, ist noch nicht lange her, da stand sie bei 200 Dollar, ist dann innerhalb kürzester Zeit, muss man sagen, auch fast halbiert worden in Richtung 115. Jetzt in den letzten ein, zwei Tagen oder Wochen, muss man vielleicht besser sagen, ging es dann wieder rasant nach oben. Heute über 135 Dollar plus 5% bei 136,64 der Schlusskurs. Charttechnisch ist das auf der einen Seite ganz gut, dass sie sich insbesondere unten von der 115 so deutlich abstoßen konnte. Aber das Problem ist, aus charttechnischer Sicht ist so im Bereich 150 ein Deckel. Also bis 150 kann sie definitiv noch durchziehen, wobei es so ab 140, 145 langsam auch immer dünner wird, die Luft. Aber spätestens bei 150, da sollten dann auch die Bären nochmal versuchen anzugreifen. Und nur wenn sie da nachhaltig drüber steigt, gibt es auch frische Kaufsignale. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Arista Network, hatte ich auch in meinem YouTube-Kanal in der Vergangenheit positiv besprochen, zwischenzeitlich auch tief abgetaucht. Gab es dann auch immer wieder, oder dann gibt es auch immer wieder Fragen, ja, du hast die doch damals vorgestellt, ich habe die zwischenzeitlich einen Verdoppler mitgehabt, aber jetzt ist die 20-30% gefallen. Soll ich da jetzt die Reißleine ziehen? Soll ich die Gewinne, die ich noch habe, mitnehmen oder lösen die sich wieder komplett in Luft auf? Ich rate bei sowas immer, erstmal Ruhe zu bewahren. Grundsätzlich ist es nicht unnormal, dass auch die besten Aktien mal zwischenzeitlich 20% oder mehr korrigieren. Arista Network hat das getan, zumal die Aktie bei über 160 auch zu teuer war. Ist dann von über 160 auf im Tief ja auch so etwa 115 gefallen. Schöner wäre gewesen, sie hätte sich im Bereich 120 schon stabilisiert, wobei es ging auch nur ganz kurz unter die 120. Und jetzt ausgehend von der 120er-Marke hat sie sich wieder nach oben aufgeschwungen. Heutiger Schlusskurs 143,72. Kurzfristig wird damit die Luft langsam auch wieder ein bisschen dünner. Aber mittelfristig glaube ich hier, dass es noch weiter nach oben gehen wird. Dann noch der Nasdaq 100. Heute mit einem Plus von 107,74 Punkten, 0,42%, 25.713,21. Verliererseite Tesla. Da gab es einfach ein paar Gewinnmitnahmen, zumal es da auch wieder Angriffe gab auf Elon Musk. Zum einen hat jetzt weniger mit Tesla zu tun, ermittelt die EU-Kommission jetzt mal wieder gegen X bzw. Croc, die KI, die er da hat. Bei Tesla selbst gab es aber auch Angriffe, weil er gesagt hat, man würde jetzt komplett autonom fahrende Autos da auf der Straße haben, und dann haben einige aufgedeckt, ja, so ganz stimmt das nicht, da fährt noch ein Auto dahinter, das quasi so ein bisschen aufpasst, man hat jetzt keinen Fahrer mehr vielleicht drin, der direkt eingreifen kann, aber noch ein Begleitfahrzeug kann man jetzt natürlich immer so oder so sehen. Klar ist natürlich, dass am Anfang bei so selbstfahrenden Autos, dass da natürlich auch noch stark auf die Sicherheit geachtet werden muss. Und Elon Musk wurde das hier, wie gesagt, so ein bisschen angekreidet, dass er da gelogen hätte. Kann man so sehen, muss man nicht so, also muss jeder für sich selbst wissen. Alles in allem muss man auch sagen, Tesla ist jetzt keine günstige Aktie, waren sie aber auch nie. Und generell aber ein gutes Unternehmen. Und Elon Musk ist natürlich auch ein bisschen verrückt, aber solche Typen braucht die Welt halt auch, wenn sie sich ja weiterentwickeln will. Die Genie und Wahnsinn, das liegt halt oftmals nah beieinander. Und wie gesagt, bei Tesla heute dann ein paar Gewinnmitnahmen. Ebenfalls ein paar Gewinnmitnahmen bei Advanced Micro Devices, AMD. Dazu muss man aber auch ganz klar sagen, AMD, das ist jetzt nicht unbedingt mein absoluter Favorit. Auch muss man sagen, Nvidia, die da eher mein Favorit wären im Dow Jones, die haben ja heute auch ein bisschen geschwächert. Also der Chipsektor, der zuletzt ja auch gelaufen ist wie geschnitten Brot, da gab es auch mal so ein bisschen Ausatmen. Das ist auch ganz normal. Nichtsdestotrotz muss man sagen, charttechnisch sieht AMD natürlich immer noch sehr, sehr gut aus. Die Aktie hat sich zwischenzeitlich wieder deutlich berappelt, ist jetzt genau an der 250-Dollar-Marke. Immer noch dran, war auch ein bisschen oder ist noch ein bisschen drüber, ist also so ein bisschen nach oben, ja, versuchter Ausbruch, dann so ein bisschen abgewehrt, aber das kann immer noch nachhaltig da drüber gehen, vielleicht nochmal dann auch ein Pullback, aber alles in allem, wenn sie nachhaltig über die 250 steigt, kriegen wir hier ein Kaufsignal mit Kursziel 300 Dollar. Ja, und dann Intel hatte ich schon besprochen, bleiben also noch die Gewinner, Baker Hughes, Datadog hatten wir auch schon und dann bleibt noch Atlassian als der Top-Gewinner im Nasdaq 100 und was mit der Aktie zuletzt gemacht wurde, das verstehe ich halt auch nicht. Das ist aber halt typisch halt für diesen Software-as-a-Service-Sektor, ob das jetzt Adobe ist, ob das Salesforce ist, ob das Intuit ist und wie sie alle heißen, selbst Shopify, die plötzlich alle als KI-Verlierer gelten, was völliger Humbug natürlich ist und nichtsdestotrotz, solange diese Narrative sich halten, bekommen diese Aktien fast täglich auf den Deckel. Wir hatten das in der Vergangenheit selbst bei Alphabet, die ja mal als KI-Verlierer galten. Wir haben dann im Tag gehebelt long die Aktie genommen. Dann hatten wir ein bisschen Glück, dass nach wenigen Tagen Apple kam und sich für die KI von eben Google oder Alphabet interessiert hat. Und damit war das Narrativ schon angekratzt. Die Aktie stieg, zwischenzeitlich dann mal Konsolidierung. Und zuletzt hat ja dann Alphabet, Google alle überzeugt. Und die Aktie gilt jetzt als, oder das Unternehmen gilt jetzt als KI-Gewinner. Aber eben diese Software-as-a-Service-Unternehmen, die wurden zuletzt allesamt rasiert. Man muss sagen, in der Vergangenheit waren die auch zum Teil exorbitant hoch bewertet, gerade in der Corona-Zeit oder im Zuge der Corona-Zeit, als man gesagt hat, okay, die hat jetzt diese Corona-Zeit hat für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Und da waren die vielleicht teilweise auch ein bisschen zu teuer. Mittlerweile muss man aber sagen, sind die reihenweise günstig geworden. Das heißt nicht, dass man jetzt da blind sofort reingehen sollte, denn auch wenn einer Adobe sich vom Top schon fast halbiert hat, kann die auch nochmal 20% oder 25% fallen oder mehr. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen ist wie im letzten Jahr die chinesischen Aktien, eine Baidu, die ich immer wieder positiv besprochen hatte. Die wollte da keiner haben, als sie zwischen 80 und 100 das ganze Jahr hin und her gekrebst ist. Und zuletzt war sie dann bei 150, 160, also hat sich dann gegenüber den Tiefskursen fast verdoppelt und ist nach wie vor eigentlich eine der günstigsten KI-Aktien der Welt. Und so ähnlich stelle ich mir das auch im Software-as-a-Service-Bereich vor. Aktuell, kurzfristig, muss man da aufpassen, da wird man da keinen Blumentopf gewinnen. Vielleicht mit Sparplan sollte man sowas machen, aber auf Sicht von ein, zwei Jahren glaube ich, dass diese Aktien alle das Potenzial haben, 50, 60, vielleicht teilweise 100% zu machen und mehr. Und von daher, wer da ambitioniert ist, sollte sich vielleicht das ein oder andere Unternehmen rauspicken, die ein oder andere Aktie vielleicht per Sparplan dann auch einsammeln und dann dem Ganzen mal ein, zwei Jahre Zeit geben. Und ja, wenn ich dann recht habe, kann man sich dann auch gerne bei mir bedanken. Ich denke, dass das so sein wird. Ja, dann war es das im Prinzip für heute. Möchte jetzt gar nicht mehr so groß auf die Kryptos eingehen, hatte das ja eingangs schon so ein bisschen besprochen, dass der Bitcoin ja es nach oben teilweise versucht hat, dann wieder zurückgeholt wurde von Trump. Generell, meine Sichtweise ist ja, dass wir uns in einer Bodenbildung befinden und jetzt nach oben schleichen, wenn das zuletzt auch so ein bisschen unterbrochen wurde. Es gibt auch eine andere Interpretation. Ich war ja letzte Woche auf Geschäftsreise in München, habe mich da auch mit dem Daniel Schollerer, der auch bei Stocks3 Artikel über Kryptos schreibt und selber auch ein großer Krypto-Trader ist, unterhalten. Der sieht das ein bisschen anders, also nicht viel anders wie ich. Er sagte, aktuell wird der Bitcoin von den Instis in einer Range 85.000 bis 95.000 Dollar gehalten. Immer wenn wir am oberen Ende der Range oder darüber hinaus sind, dann verkaufen die oder shorten die, wenn sie dann am unteren Ende 85.000 oder einen Tick darunter runter, dann kaufen die oder schließen halt Short-Positionen und das ist so seine Seitwärtsbewegung, die er derzeit sieht, auch eine Bodenbildung. Ich bin mir relativ sicher, dass wir diese Bodenbildung am Ende positiv auflösen, sprich steigende Kurse sehen, nach oben gehen über 100.000. Er ist sich da noch nicht so sicher, das ist vielleicht der einzige Unterschied zwischen uns, wobei er generell übergeordnet die Kryptos auch bullig sieht. Ja, das wollte ich hier zum Schluss vielleicht mal kurz ansprechen. Ansonsten gab es auch Fortschritte in Sachen YouTube-Kanal. Ich habe ja da jetzt einen Nachfolger für Tobi prinzipiell an der Hand. Jetzt muss die Finanzierung noch stehen. Und da hatte ich ja eine Anfrage von einem deutschen, wenn man so will, Neobroker. Da habe ich jetzt leider nichts mehr gehört. Mal schauen, ob die sich vielleicht in den nächsten Tagen melden. Aber ich habe auch noch eine zweite Anfrage von einem Krypto-Broker, wenn man so will, aus den USA. Einen der großen, muss man sagen. Nein, das ist nicht Coinbase, aber ja, da bleibt ja nicht mehr so viel. Und ja, wenn das klappen sollte, dann wäre die Finanzierung mit diesen zwei Sponsoren wohl auch einigermaßen gesichert und dann könnte der YouTube-Kanal weitergehen. Schauen wir mal, wie gesagt, der deutsche Neo-Broker, der wollte jetzt noch ein Angebot vorlegen, da habe ich jetzt nichts mehr gehört. Wäre ganz wichtig, dass da auch noch was kommt. Wenn das alles klappt, dann dürfte der YouTube-Kanal, wie gesagt, weitergehen und dann dürfte es auch schon bald die nächsten Videos geben. Ob das jetzt aber 1, 2, 3 oder 4 Wochen dauert, das kann ich noch nicht sagen. Ja, das hängt dann auch so ein bisschen davon ab. Aber was auch positiv ist, durch die Auflösung der Kooperation habe ich dann auch meine Social-Media-Kanäle wieder demnächst unter eigener Kontrolle, sprich Instagram und so weiter. Und da wollen wir dann auch etwas mehr machen. Mal schauen, ob das alles so klappt, denn das ist natürlich auch mit Arbeit verbunden. Nichtsdestotrotz, bin ich motiviert und, ich denke, dass wir bald auch einen weiteren Motivationsschub noch bekommen, weil dann auch die Kryptos und insbesondere auch die Aktienmärkte wieder nach oben gehen. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich für allen, die bis zum Schluss dabei waren und sage an dieser Stelle nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.